geehrte Hörerinnenschaft, es hat sich herausgestellt, dass Mona, die Fender und das Tötchen große Fans von unserer Lady Danbury sind.
Mhm.
Was passiert da wohl hinter verschlossenen Türen, fragen wir uns.
Das fragen wir uns wirklich alle.
Ja, wir, unsere Wenigkeit, die AutorInnen, die PodcastaufnehmerInnen, sind natürlich wieder ganz vorn dabei und sammeln Material für die nächste Society Paper. Die Ladies Whistlemore werden euch informiert halten.
In der Tat.
Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Petmores, zu Petmores Podcast. Neben mir sitzt die reizende Isa.
Oh, vielen Dank. Und neben mir sitzt die ganz formidable Mona natürlich.
Oh, ich fühle mich auch sehr formidabel. Vielen lieben Dank.
Ich finde es übrigens immer sehr lustig, dass du unsere Instagram-Aliases quasi immer nimmst vorne, wo ich so denke, da nicht, dass dann nachher gar keiner weiß, wer das ist.
Ja, das sind wir. Wir sind Lady Whistlemore und wir sind das Tötchen und Mona Defender. Wir sind alle.
Wir sind alles. Oh. Ja. Und wir haben in der letzten Folge ein bisschen was über Simons Vergangenheit und seine, naja, schwierige Beziehung zu seinem Vater kennengelernt, aber eben auch, wie er anscheinend ein sehr inniges Band mit Lady Danbury geknüpft hat.
Mhm.
Dann haben wir zum Glück gesehen, wie sich anscheinend jetzt das Problem mit Nigel Burbrook aufgelöst hat.
Ja.
Und wir haben gesehen, wie Anthony jetzt auch zum Glück dann auf der Seite seiner Schwester zu stehen scheint am Ende. Und wir sind gespannt, wie sich das jetzt zwischen dem Duke of Hastings und Daphne Bridgerton weiterentwickelt. Wie wird sich das mit der Schwangerschaft von Marina Thompson weiterentwickeln? Mhm. Weil inzwischen weiß ja anscheinend sogar Penelope davon Bescheid.
Ja.
Nicht wahr? Und allgemein, mal gucken, welche Gerüchte vielleicht Nigel Burbrook noch so über den Duke und Daphne streuen wird.
Mhm. Eine winzige Vorankündigung mache ich noch ganz kurz, bevor wir wieder in die Folge starten, in die zweite Hälfte von Folge 2, Staffel 1. Und zwar, wenn ihr das hört, haben wir natürlich das Royal Sounds Downton Abbey in Concert schon gehabt.
Genau.
Da wir hier aber gerade im Vorfeld aufnehmen, kommt dann unser Recap dazu im Rahmen einer anderen Folge.
Genau, wir sind nämlich gerade so ein bisschen in Weihnachtsvorproduktion, damit wir eben auch die Feiertage ein bisschen stressfreier genießen können. Wir hoffen, ihr seht es uns nach. Wir hatten uns eigentlich auch schon vor längerer Zeit überlegt, ein bisschen Zusatzsachen zu machen, aber ich befürchte, dass wir das dieses Jahr einfach nicht schaffen, weil wir sehr, sehr viel zu tun haben aktuell, privater Natur. Es gibt einfach gerade so viel zu tun, deswegen ist es gerade nicht so drin. Vielleicht können wir das noch nachholen oder eben dann nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr vorbereiten, mal schauen, wie es sich da bis dahin entwickelt hat. Aber jetzt aktuell ist es gerade etwas viel.
Ja, das kann ich bestätigen, also seht es uns bitte nach, aber wir hoffen, ihr habt und hattet schöne Weihnachten bis hierher und ihr könnt die Feiertage genießen, habt schöne Pläne für Silvester.
Ja, genau, stimmt. Wir sind ja jetzt quasi, wenn die Folge rauskommt, schon zwischen den Jahren.
Genau.
Ne? Das heißt, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Feiertage. Genau, ihr wisst, was ich meine.
Butter für die Seele.
Butter für die Seele, genau. Ja, und ihr feiert noch schön ins neue Jahr und nächstes Jahr haben wir dann auch wahrscheinlich in unserem Podcast mal wieder ein paar illustre Gäste. Mhm. Wir freuen uns schon sehr darauf. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir weiter in Staffel 1, Folge 2 bei Bridgerton.
Richtig? So ist das wohl. Ja, wir setzen in der Vergangenheitsszene wieder ein, die sich weiterentwickelt hat. Denn Lady Danbury hat anscheinend Simons Problem ein wenig in den Griff bekommen. Sie stehen jetzt im Arbeitszimmer vom Duke of Hastings vor seinem Vater und beweisen ihm sozusagen, dass sein Sohn alles andere als ein Idiot ist, denn er kann sehr flüssig sprechen.
Mhm.
Und er erzählt ihm dann eben auch entsprechend flüssig, was er schon alles gelernt hat. Und im ersten Moment wirkt es so, als wäre der Duke jetzt mal ehrlich beeindruckt.
Mhm.
Er steht auch auf und in dem Moment, wo er sich vor seinem Sohn quasi aufbaut, fängt er wieder an zu zögern und er wird nervös. Und in dem Moment fühlt er sich auch wieder darin bestätigt, dass das eine trügerische Hoffnung sozusagen war und beschimpft seinen Sohn wirklich aufs Übelste. Also er sagt, du warst der größte Fehler, den ich jemals hervorgebracht habe. Du bist genauso ein Nichtsnutz wie deine Mutter.
Oh.
Wärst du doch nur nie geboren worden und all das. Lady Danbury mischt sich dann auch kurz ein und sagt, hallo, I beg your pardon.
I beg your pardon.
Macht den krassen Move, aber er lässt sich da auch nicht beirren und sagt Simon dann auch sehr deutlich, dass er dass er nichts von ihm hält. Und Simon bringt dann aber auch noch einmal den Mut auf, zu sagen, ja, entschuldige mal, aber ich bin nicht tot. Das kann man auch ruhig allen sagen.
Ja, genau. Und er wollte ja eigentlich nur zeigen, was er alles gelernt hat. Ja, und dann gehen sie aber auch raus, weil der Vater eben sich abwendet und sagt, ja, tschüss. Ne?
Genau, also, so ist es.
Ja, sehr, sehr sad. Genau, wir erfahren noch, dass er die Briefe nie beantwortet hat, die Simon ihm alle geschrieben hat.
Ja.
Was wir dann auch gleich sehen, denn wir sehen, wie Simon in der Gegenwart in dem Arbeitszimmer seines Vaters sitzt, das ebenfalls überall mit Tüchern abgedeckt ist. Und er guckt auf all die ungeöffneten Briefe, also die alle noch das Original-Wachssiegel haben, die er eben seinem Vater geschickt hat, die der Vater nie gelesen hat.
Genau, er packt sie dann auch resigniert in eine der Schreibtischschubladen oder in eine der Sekretärschubladen zurück.
Genau.
Behängt das Möbelstück wieder und verlässt auch den Raum. Und dann wechseln wir die Szene.
Ganz genau.
In dem Park, ne, meine ich?
Ja.
Wir sind dann im Park, wo das Picknick ausgerichtet werden soll, worüber Daphne und Simon ja an einem der Bälle schon vorher gesprochen haben. Zunächst sind wir aber bei den Faverringtons, wo Penelope diesmal nicht gelb trägt, sondern rosa. Mhm. So rosa-pink in dem Dreh, aber auch wieder sehr stark mit so Rüschenblümchen bestickt. Die Mutter trägt lila passend dazu.
Ich glaube dunkelblau mit rosa Applikationen. Also das sind so rosane florales Muster da drauf. Und das andere ist dunkelblau oder vielleicht so ein dunkles Violett. Das kann sein, aber es sieht relativ blau aus.
Ja.
Und die anderen Schwestern tragen eben auch irgendwas Pinkes, ne?
Genau.
Also, oder Rosanes, ja.
Sie unterhalten sich auch und Penelope sieht dann, dass Eloise kommt und möchte sich ganz gerne von der Gesellschaft gerade verabschieden und argumentiert daneben auch ein bisschen, bis Portia dann sagt, ja, ja, na gut, geht schon, ne, fort mit dir.
Ja.
Sie springt dann auch auf und stürzt auf Eloise zu, um den Gossip bzw. die Hot News auszutauschen. Denn sie hat ja Marina gefragt, wie es nun zum Kind kam. Und beide können sich aber mit der Antwort Liebe nicht so richtig zufrieden geben, weil Penelope da noch droppt, so nach dem Motto, ja, aber guck dir meine Mutter an. Also das war definitiv keine Liebesheirat und sieh, was daraus entstanden ist.
Ja,
ne?
Genau. Und Eloise ist auch so, Liebe? Nee, ich glaube nicht. Das ist echt so geil, wie irritiert Eloise immer gucken kann.
Ja,
ne?
Voll.
Das ist einfach so geil. Ihre Gesichtskirmes ist, also... Es ist,
legendary.
Ja, es ist halt, wenn dein Gesicht Untertitel hat, ne?
Ja.
Das ist halt das Geilste. Und das,
voll.
Herrlich, ich lieb's.
Wir haben dann aber erstmal eine Überblende zu den Bridgertons, wo der Duke of Hastings, also Simon, gerade noch auf sich warten lässt. Im Hintergrund sehen wir dann aber, dass er angeritten kommt.
Mhm.
Und ja, nee, warte mal, wir haben vorher noch eine andere Szene. Fällt mir gerade ein. Die erzähle ich dann eben noch mal kurz zwischendurch, denn bevor wir im Park sind und diese ganze Szene mitbekommen haben, sehen wir, dass Daphne in ihrem Zimmer vor dem Spiegel sitzt und eine Bedienstete ist gerade dabei gewesen, ein bisschen Rouge anzumischen und ihr das aufzutragen, ist ihre eigene Mischung und wie der Duke auch davon begeistert sein wird und Daphne fährt sie dann auch ein wenig an.
Ja.
Besinnt sich dann aber wieder und sagt dann auch, komm, ein bisschen mehr kann nicht schaden.
Genau.
Dann setzen wir wieder da ein, wo ich mich selbst unterbrochen habe, dass Simon gerade angeritten kommt. Daphne springt daneben auch auf und geht ihm entgegen, sagt dann auch direkt, ja, du bist ein bisschen spät. Bevor du dich jetzt hier zu uns begibst, sollten wir hier noch ein bisschen flanieren und uns ja vor den Männern da drüben zeigen, die gerade dabei sind, ein Spiel zu spielen.
Mhm.
Und ja, dann sprechen sie auch ein wenig.
Genau, sie reden darüber, dass es jetzt doch mehr Bälle sein müssen, weil das doch alles irgendwie noch ein bisschen ernster sein muss. Dann hat Daphne eine sehr gewitzte Methode, um auf sich aufmerksam zu machen. Und zwar bleiben sie stehen und sie lässt Simon ihren Ärmel wieder zuknüpfen, was ja dann schon eine sehr vertraute Geste ist.
Ja.
Und auch die anderen Männer, die da gerade noch ihr Spiel gespielt haben, sehen das und zerreißen sich erstmal das Maul darüber.
Richtig, aber Daphne muss dann auch stets auf Nummer sicher gehen, dass das auch alle gesehen haben.
Mhm.
Und sie sagt dann eben auch entsprechend, ja, ne, nachdem dieser ganze Auftritt von euch neulich mit Nigel dann eben auch für Furore gesorgt hat, müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr übertreiben, uns ein bisschen mehr ins Zeug legen.
Mhm.
Dummerweise, wenn man vom Teufel spricht, kommt er auch meistens direkt.
Ja, so ist es.
Denn im Hintergrund sehen wir, wie Nigel Burbrook wirklich noch, also jetzt sieht er wirklich sehr lidiert aus. Also das, ja. Sein Auge ist wirklich tief lila, er hat mehrere Kratzer im Gesicht. Er kommt mit einem Zettel in der Hand vorgestürmt, begibt sich direkt unter das Zelt, unter das Vordach, unter dem Pavillon der Bridgertons und verkündet eben entsprechend, dass er jetzt die Sache selbst in die Hand genommen hat, dass er in 3 Tagen heiraten wird und er jetzt auch ohne eine Zustimmung von Anthony und Daphne zu brauchen, sich jetzt hier die Erlaubnis abgeholt hat.
Was ich ein bisschen krass finde, dass er das einfach kann.
Ja, voll.
Also das finde ich bin auch nicht sicher, ob das so legal ist, was er da macht, aber er versucht das ja über Blackmail, also über Erpressung quasi, weil er sagt, ja, wenn das bekannt würde, dass Daphne sich quasi in einem Dark Walk oder neben dem Dark Walk mit mir aufgehalten hat, ganz alleine, das würde ja alle ruinieren, also sowohl sie als auch die ganze Familie. Und deswegen werdet ihr mir wohl zustimmen und mir Daphne geben und ich werde dann das Juwel der Season, die Beste der Season, also eine Bridgerton, besitzen sozusagen und denkst du, Alter.
Richtig,
Alter.
Ja, richtig eklig und vor allen Dingen pfeffert das vor allen Dingen Violet von Latz, weil er dann nämlich auch sagt mit, ja, ich scheine jetzt ja auch hier vor dem echten
Oberhaupt,
oder Oberhaupt der Familie zu sprechen, denn wenn ihr das wärt, sagt er dann an Anthony gewandt, dann wären all diese Mittel ja überhaupt nicht notwendig.
Ja, genau.
Daphne bekommt dann auch ein bisschen Panik, weil als Nigel ja vorher hervorgestürmt kam, hat sie auch direkt gesagt, Alter, was hast du denn bitte gemacht?
Ja.
Sie hat ja schon gesehen, dass Simon eine verletzte Hand hat und er sagt einfach nur, ja, ist beim Boxen passiert.
Mhm.
Stimmt ja auch irgendwo.
Ja, nur wen er geboxt hat, ne?
Genau. Sie sagt dann aber auch, nee, ich werde dich nicht heiraten. Und Benedict ist noch derjenige, der Simon davon abhält, direkt wieder vorzustürmen und Nigel nochmal eine zu ballern.
Ja, das stimmt. Was ich aber noch ganz krass fand, was wir eben noch ein bisschen vergessen haben, fiel mir gerade wieder ein, dass Simon und Daphne sich ja quasi einig sind, dass sie ja natürlich nicht heiraten werden, weil sie weiß ja auch, dass Simon kein Heiratsmaterial ist und dies, das und tülüt, ne?
Mhm.
Aber er sagt so, ja, das stimmt, das bin ich nicht. Aber wenn ich es wäre, dann wäre Daphne quasi nicht die schlechteste Wahl. So sagt er das so ein bisschen. Mhm. Quasi das ostwestfälische Kompliment macht er so ein bisschen. Und sie so, aha, ist das ein Kompliment? Und er so, ja, eigentlich schon. Ne?
Mhm.
Und dann meint sie, ja, okay. Und dann kommt eben Nigel angerannt und man kann dieses Gespräch nicht weiterverfolgen.
Genau. Mhm. Ja, Burbrook beendet dann noch seinen Auftritt, indem er dieses Schreiben Anthony so vor den Bauch haut und dann einfach wieder geht. Wir wechseln dann die Szene in die Kutsche, wo Violet, Anthony, Daphne und Eloise gemeinsam sitzen und darüber debattieren. Violet sagt dann eben auch, dass das sozusagen das Worst-Case-Szenario ist, das irgendwie möglich war.
Ja.
Und Anthony möchte eigentlich, hatte ich das Gefühl schon, ganz gerne es so regeln, dass es nicht notwendig ist.
Ja, er will ein Duell stattfinden lassen.
Stimmt, danke. Er will ein Duell stattfinden lassen und Daphne lehnt das aber ab und ergibt sich in ihr Schicksal und sagt, Leute, es gibt keine andere Lösung. Wenn es nun eben so ist, dann werde ich ihn heiraten. Und Eloise Gesicht bekommt erneut Untertitel. Die guckt dann so mit, nee.
Nee, das kann doch nicht die Lösung. Nee.
Ehrlich jetzt? Nee.
Ja. Ja, es ist ja einfach richtig krass. Sie ist mega schockiert und Daphne scheint sich ein bisschen in ihr Schicksal zu ergeben, und weil sie halt eben auf gar keinen will, dass gar keinen Fall will, dass ihr Bruder ein Duell ausfechtet, weil das ist halt komplett illegal. Also auch zu der Zeit ist es illegal und er soll eben ihn nicht erschießen und selber sich auch nicht in Gefahr bringen und halt vor allen Dingen auch wahrscheinlich nicht ins Gefängnis gehen dafür.
Genau.
Ne? Also, ja.
Ja, sie betont dann halt eben auch, dass dieses ganze Duell die Situation wahrscheinlich nicht lösen, sondern viel mehr noch schlimmer machen würde, ja.
Ja, und dann sehen wir Daphne auf ihrem Bett sitzen in ihrem Zimmer, wo ihre Mutter neben ihr sitzt und mit ihr ein, ja, sehr trauriges Gespräch führt.
Mhm.
Sie versucht ihr nämlich gut zuzureden und sagt, ja, komm, du wirst es irgendwie über dich bringen und wenn du dann erstmal deinen Titel hast und lebst und deine Kinder hast und dich um deine Kinder sorgen kannst, dann wirst du schon irgendwie glücklich finden. Du wirst schon noch wieder Glück finden, ne? Auch wenn das jetzt gerade so scheint, als ob das nicht möglich wäre.
Ja.
Ja, und Daphne lächelt dann auch nur so sehr gequält und ist so, ja. Ja.
Ne? Ich hätte mir halt gerne so eine Ehe gewünscht, wie Papa und du sie hattest, eine aus Liebe. Und Violet sagt dann eben auch mit, ja, es ist bitter, nicht jede Ehe wird aus Liebe geschlossen. Aber vielleicht findest du mit der Zeit dann in deinem Ehemann einen guten Partner.
Ja.
Und das Glück kannst du eben auch anders finden durch Beschäftigungen wie einen Haushalt zu führen.
Genau.
Und deine Kinder werden dann dein Lebensinhalt sein. Ja, ist alles schon sehr bitter.
Ich finde vor allen Dingen, ich bezweifle stark, dass du in so einem Partner noch einen guten Partner finden kannst, wenn diese Ehe unter diesen Umständen geschlossen wird. Also, dass man vielleicht nicht super verliebt ist, meinetwegen zu der Zeit, ne, dass man das nicht hat. Aber wenn man sich zumindest einig ist, ja, okay, wir denken beide, dass das eine gute Partie ist, dann geht man halt on the same terms da quasi rein. Aber wenn man so da reingezwungen wird in diese Heirat, Alter, das kann, ich bin mir nicht sicher, ob das jemals gut werden kann.
Nee, eben.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, also das Ding ist ja auch, dass Violet ja schon viel mehr weiß als Daphne oder alle anderen. Ich meine, dass Penelope und Eloise gerade dem Rätsel auf die Spur kommen wollen, wie wir Menschen überhaupt so entstehen.
Ich finde das so süß, was du vorhin noch sagtest mit, ach mein Gott, seid ihr behütet aufgewachsen.
Ja, oder? Ist doch so.
Das war so süß.
Ich meine, und das Ding ist, Daphne weiß es ja auch nicht, haben wir ja auch schon in einer Szene festgestellt, als Eloise so unverblümt reingestürmt kam.
Da war sie auch so, was? Was mit
so
hier?
Und Violet ist ja viel klarer in der Szene, dass Daphne sich erstmal jetzt hardcore zu Dingen überwinden muss,
ja,
bevor sie vielleicht irgendwie ihr Glück findet. Weil ich meine, ja, wenn die Pflicht daraus, ne, wenn die Pflicht nun einmal ist,
oh,
das Familienerbe fortzuführen und Kinder in die Welt zu setzen, dann wird sie mit dem guten Nigel ja noch ganz andere Dinge tun müssen, als einfach nur das Ja-Wort auszusprechen. Und das ist halt schon...
Ja, vor allen Dingen... Ja, ich will es jetzt gar nicht sagen, aber wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Also, das wird halt... Weil sie wird ihn nicht wollen und dann wissen wir genau, worauf das hinausläuft in dieser Zeit und in dieser Ehe. Also, ja. Möchte man nicht drüber nachdenken? Ganz schön scheiße.
Voll.
Ja. Ja, und damit endet dann auch die Szene.
Richtig. Ja, wir wechseln die Szene nach dem Zwiegespräch zwischen Daphne und Violet. Es ist spät am Abend und Eloise sitzt alleine im Garten auf einer Schaukel und zündet sich klammheimlich eine Zigarette an.
Die Kleine raucht schon in dem Alter. Was ist da denn los?
Mhm. Was mich mal zu der Frage führt, wie alt ist denn Eloise
16
eigentlich?
16 oder 17, gehe ich davon aus. Ich denke mal, weil sie ja, glaube ich, die hat ja in der nächsten Staffel ihr Debüt.
Mhm.
Das heißt, dann wird sie wahrscheinlich jetzt 17 sein.
Genau.
Ich meine, gut, dann... Man sollte niemals rauchen, ne? Bildungsauftrag und hier...
Schlecht für die Gesundheit.
Genau, ist schlecht für euch, aber gut, also mit 17.
Ja, und es wirkt ein bisschen so, als hätte Eloise eine Menge zum Nachdenken und zum Durchatmen. Es ist quasi die Beruhigungszigarette und dann hört man nur ein strenges... Eloise Bridgerton.
Und sie dreht sich so auf der Schaukel um, so mit dieser Kippe in der Hand, so sieht Benedikt und ist so, ja, okay, jetzt schelte mich schon, ne? Also jetzt, nee, was sagt sie?
Ja, so nach Motto, nun sag ich schon oder
geißel mich, genau, ja, geißel mich schon, ne? Und er so,
krieg ich auch eine,
genau, hast noch eine übrig?
Die beiden sind aber auch wirklich süß,
oh,
ne? Weil neben
die beiden
ihr,
sind so toll.
Neben ihr ist ja noch eine Schaukel frei, sie gibt ihm dann auch diese kleine Messingschachtel, wo ihre Zigaretten drin sind, er reißt ihr die auch förmlich aus der Hand, wo sie auch schon grinsen muss.
Ja.
Und er zündet sich eine an und ja, dann sind sie da sozusagen ein wenig im geschwisterlichen Einklang und genießen da ihre Zigarette. Ich weiß gar nicht, ob sie sich groß unterhalten in der Szene.
Doch, doch, sie unterhalten sich darüber, dass Eloise ist sich, also fragt ihren Bruder ganz rein hypothetisch, du sag mal, wie wäre das denn, wenn man für sein Leben etwas anderes wollen würde? Und er so, was meinst du denn? Und sie so, naja, also... Mal angenommen, ich würde was anderes für mich wollen, als das, was Daphne jetzt hat. Weil ich sehe sie, wie sie da halt mit den ganzen Kleidern und sich vorbereitet auf das Debütieren und auf die Ehe und mit den ganzen Anwerbern. Und ich bin jetzt schon überrannt davon. Also
ja,
ich bin jetzt schon total exhausted, also und ausgelaugt. Und das, was wäre, wenn ich was anderes für mich wollen würde? Und wenn ich... Denn ich denke, ich bin zu mehr fähig als das. Auch wenn es mir die Society, also die Gesellschaft nicht erlaubt. Und dann sagt Benedikt nur ganz lieb, naja, dann wärst du nicht die Einzige.
Ja.
Und das finde ich richtig toll, weil die beiden haben dann so ein quiet understanding.
Mhm.
Das ist sehr schön.
Womit er auch recht hat, ich muss noch mal ganz kurz das Augenmerk auf die bösen Zigaretten richten. Denn ich habe mich so gefragt, puh, die sehen Die sehen halt wirklich aus, als wären die in der Fabrik richtig hergestellt und professionell gestopft. Also habe ich mir spontan die Frage gestellt, meine Güte, seit wann gibt es solche Zigaretten eigentlich?
Mhm.
Und zum ersten Mal in Zigarettenfabriken in Frankreich und Südspanien aus Tabakresten hergestellt, wurden Zigaretten im Jahr 1850. Das wäre also deutlich später als zu dem Zeitpunkt, zu dem wir jetzt spielen. Wir befinden uns ja im Jahr 1813.
Mhm.
Das Tabakrauchen wurde in England aber schon 1586 eingeführt,
mhm.
ist also in dem Moment nicht falsch. Allerdings ist es trotzdem so, wir werden es auch in den späteren Szenen auch noch kurz sehen, wurde Tabak eigentlich hauptsächlich geschnupft.
Ja, cool. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann sind wir aber bei Violet, ne?
Genau.
Violet, die nämlich jetzt die Einladung der Königin in der Hand hält und vorher auch noch ein bisschen, ich glaube, mit ihrer Haushälterin darüber gesprochen hat, wie sie jetzt dieses Problem angehen wollen, was sie jetzt gerade haben. Und sie guckt dann halt bedeutungsschwanger diesen Brief an und geht dann eben auch zu dem Tee, zu der Tee-Einladung zur Königin, zu Queen Charlotte.
Die auch sich gerade erstmal eine Portion Schnupftabak gönnt.
Mhm.
Das sieht auch alles ein bisschen ungemütlich aus, ne? Es ist ja ein riesiger Raum mit dieser kleinen Tischecke. Violet wird angekündigt, so ein bisschen dramatische Klaviermusik spielt. Und als sozusagen das Gespräch der beiden eigentlich gerade starten soll, möchte die Königin von ihrem Bediensteten, jetzt habe ich den Namen vergessen, obwohl er gerade genannt worden ist, noch eine neue Portion Schnupftabak haben. Und als er geht, sagt sie dann nämlich auch, ey, ganz ehrlich, wenn wir hier offen sprechen wollen, nur unter uns Frauen, dann darf er nicht in der Nähe sein.
This
weil
man is a total gossip.
Ist so, er ist die größte Klatschbase aller Zeiten. Also im Endeffekt ist er Spread.
Mm-hmm.
Der bisschen. Spreadet gern Neuigkeiten.
Geil, stimmt. Mm-hmm.
Und im Endeffekt, er kommt dann auch kurz zurück und sie reden dann so ein bisschen über Belanglosigkeiten, wie findet denn Violet gerade die Musik und so. Und das Gespräch kann eigentlich gar nicht so richtig in eine Richtung gehen, weil wir die Szene relativ zügig wieder wechseln, meine ich.
Nein, sie unterhalten sich ja dann noch über die Musik und über Mozart und das Violet.
Stimmt, über Mozart.
Genau, das Violet ja Mozart schon, Queen Charlotte Mozart schon kannte, als er gerade mal so 10 Jahre alt war.
Mhm.
Das fand ich übrigens ein bisschen komisch. Ich habe dann nochmal nachgeguckt. Also es kann sein, dass sie ihn kannte, aber da war sie selber auch noch ziemlich jung. Also da war sie auch gerade mal 20 oder so, glaube ich.
Wenn überhaupt, ja.
Ja, und wir haben ja festgestellt, wir sind jetzt 1813, ne?
Mhm.
Und tatsächlich, ich habe mal nachgeguckt, die reale Queen Charlotte stirbt schon 1818 oder 1819. Habe ich
ja,
eben
krass.
Nachgeguckt.
Das heißt, hat sie dann ja nicht mehr.
Nee, wollte ich gerade sagen, 1818. Das heißt, die hätte dann ja tatsächlich nur noch 5 Jahre zu dem Zeitpunkt. Weil sie ist nämlich 1744 geboren und Mozart ist 1756 geboren.
Ja.
Also, ne, die wär dann auch selber, als er, wenn er noch nicht ganz 10 war, dann ist sie auch gerade mal erst 18 oder so gewesen. Gut, da überlege ich gerade, war sie dann schon Königin? Weil sie sagt ja, dass sie ihn quasi ermutigt hat und sagt, er wird noch ganz groß. Zu dem Zeitpunkt hatte sie da überhaupt schon so ein Standing, dass sie solche Assumptions machen konnte?
Ja, oh, gute Frage.
Mhm.
Das weiß ich leider nicht.
Ja, naja, auf jeden Fall macht sie dann aber ganz klar, dass sie sich ja sehr wünschen würde, dass Daphne und der Duke heiraten, weil das wäre ja ein grandioses Match und sie möchte das ja eigentlich begünstigen. Oh, aber dann erzählt Violet ihr eben von diesem kleinen Problemchen mit dem Burbrook.
Mhm.
Und naja, und dann macht Queen Charlotte eben die Andeutung, naja, wenn man das so offen nicht lösen kann, das Problem, da gibt es ja auch immer noch die Mutter, ne? Da kann man ja auch mal mit drüber reden. Und da irgendwas gibt es immer im Hintergrund.
Und dann gibt es ja mit Sicherheit auch immer noch unsere Society Paper. Lass mal Lady Whistledown instrumentalisieren.
Genau.
Mehr oder weniger.
Genau, ja, das kommt ja dann später, aber ja.
Ja. Dann haben wir nämlich auch die Überleitung zu einer neuen Tee-Session, nämlich zwischen eben Burbrooks Mutter, Violet und Daphne.
Mhm.
Und genauso wie Nigel ist auch die Mutter unheimlich unangenehm.
Mhm.
Ich finde übrigens, muss ich mal nebenbei sagen, Props an die Produktion, weil ich finde, sie haben die Schauspielerin richtig gut gewählt, damit so ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Burbrooks auch augenscheinlich da ist.
Mhm.
Sie ist stark überschminkt, sehr blass geschminkt, trägt rosa mit vielen Rüschen,
isst
in Rekordschnelle die ganzen Biscuits weg.
Mhm.
Und ja, schwadroniert da Daphne auch so ein bisschen voll, was sie nicht alles zu beachten hat,
genau,
um Nigel eine gute Ehefrau zu sein. Und dann sehen wir eben, wie die Bediensteten unten in der Servants Hall, jetzt können wir es auch mal sagen, das Wort benutzen, noch weitere Biscuits nachbestellt werden, weil die Mrs. Hughes von Bridgerton sozusagen auch der Housemaid von Lady Burbrook auch sagt mit, ach, es sieht aus, als würden die Biscuits ihr sehr gut munden, und sagt dann eben auch zu der Housemaid, ey, du brauchst dich gar nicht kümmern, ich mach das hier schon. Und die nimmt dann eben auch die Gelegenheit beim Schopf und ergreift die Chance zu sagen, ja, ne, also man muss ja schon sagen, also diese ganzen Housemaids hier, die spielen sich ja eigentlich auch ein bisschen auf, weil eigentlich machen Menschen wie du und ich hier ja die ganze Arbeit.
Genau, und da hat sie dann natürlich schon mal die Attention von der Ladies Maid von Lady Burbrook. Und dann geht der Gossip nämlich los. Ne?
Genau.
Und dann sagt sie auch so, ja, das sind ja die Schlimmsten und überhaupt, ne, also was ist da los? Und dann meint die andere, ja, so eine habe ich auch zu Hause, ne. Und dann, ach ja, you don't say. Und dann erzählen sie halt so ein bisschen was und anscheinend kommt da auch ein anderer Gossip noch mit zutage.
Oh ja.
Denn wir haben die Überblende nach oben wieder in den Sitting Room, wo sie Lady Burbrook gerade verabschieden, also Violet und Daphne.
Ja.
Und dabei ist die Ladies Maid dann mit im Raum. Und dann, sobald sie raus ist, ist es schon direkt, und was hat sie erzählt, ne? Und dann so, ja, sie hatte so einiges zu erzählen.
Das ist halt auch einfach richtig geil gewesen, weil, ja, Daphne ist halt so richtig thunderstruck, so nach dem Motto, was zur Hölle geht hier gerade vor sich? Und Violet hat halt voll den Plan und dreht sich um. Was hat sie erzählt? Raus mit dem Gossip.
Mhm.
Und dann, ja, setzt sie Daphne auch ins Bild und sagt eben auch mit, ja, ganz ehrlich, wenn wir es hier nicht offen lösen können, dann sorgen wir dafür, dass Lady Whistledown entsprechend ein paar Dinge schreibt und er gar nicht anders kann, als sein Vorhaben zurückzuziehen.
Ganz genau, weil du glaubst doch wohl nicht, dass ich mich mit dieser Frau treffe, ohne dein Wohlergehen im Kopf zu haben.
Genau.
Ja.
Und Daphne kann noch nicht so ganz verstehen, wie das jetzt geholfen haben soll.
Mhm.
Und dann sagt Violet einfach nur, ganz ehrlich, bei den News, die wir gerade gehört haben, müssen wir nur das tun, was Frauen immer tun.
Wir reden.
Wir spreaden den Gossip.
Mhm.
Und dann geht's nämlich auch genauso los, dass man sieht, wie Violet gerade bei der Schneiderin steht, irgendeinen anderen Gossip erzählt bekommt und dann die noch so ihren Bericht beendet mit, ist das nicht die skandalöseste Nachricht der Season? Und dann sagt Violet, ich glaube nicht.
Vielleicht nicht die skandalöseste. Ja, genau.
Gossip. Sehen dann eben auch, wie die Bediensteten am Markt sind, Dinge einkaufen und so weiter. Und die Nachricht sich eben wie ein Lauffeuer verbreitet.
Genau.
Bis die Erzählstimme von Lady Whistledown einsetzt.
Genau. Und uns eben erzählt, was es denn jetzt für Nachrichten gab, ne?
Ganz
und da wird dann eben gesagt, dass sie, genau, dass der Nigel Burbrook eben zu Hause noch eine Geliebte sozusagen, also ein Kind mit einer Maid hat, die er aber dann direkt, noch bevor das Kind quasi auf die Welt kam, sogar schon verstoßen hat und sich nicht mal darum kümmert, also nicht mal Unterhalt zahlt.
Genau.
Ja.
Ja, Hot News, man sieht eben auch, wie die Whistledown noch kostenlos verteilt wird an alle. Mhm. Alle das nachlesen können und ich finde das einfach total geil, wie das schon so eingeleitet wird mit, sehr geehrte Leserschaft, der Autorin ist zu Ohren gekommen, das. Also richtig geil, auch on point wieder beschrieben. Und dann sieht man eben auch, dass so langsam aber sicher ja nicht nur die Damen all diese Geschichten lesen, sondern auch die Whistledown im Gentleman's Club entsprechend verteilt wird.
Mhm, auch und, die Männer lesen
und
das.
Alle auf einmal Nigel Burbrook richtig verächtlich angucken, bis er auch eine Whistledown bekommt, sieht, dass sein Geheimnis gelüftet ist. Und ja, nachdem dann der Bericht in der Whistledown endet, haben wir ein kurzes Zwiegespräch zwischen Anthony und Violet wieder bei den Bridgertons zu Hause, wo er reinkommt und eben sagt, ja, ich merke schon, das Problem ist anderweitig gelöst worden. Ich habe jetzt gehört, dass Burbrook die Stadt verlassen hat.
Ganz genau. Ja, und dann sagt Violet eben, macht halt ein paar klare Ansagen. Und zwar, ja, ich regel das jetzt hier. Du musst dich in Zukunft auch gar nicht mehr darum kümmern, ne? So von wegen, ich bin durchaus fähig, diese ganzen Sachen selber zu klären. Und wie sieht's denn eigentlich mit deiner Ehefrau aus, ne?
Genau, weil Violet sitzt halt gerade in so einem Sessel und ist dabei, etwas zu sticken, dreht das auch zu ihm um und sagt, ja, das sind Tulpen, die stehen für Leidenschaft, falls sich Daphne für den Duke entscheiden sollte. Vielleicht ist das ja auch etwas für deine zukünftige Frau.
Mhm.
Also ja, Violet hat wieder ihren Mic-Drop-Moment und Anthony versteht das dann auch. Ich glaube, so intervenieren hat gerade ohnehin keinen Zweck. Mhm. Er wünscht ihr dann eine gute Nacht und verlässt dann auch recht zügig den Raum.
So ist es. Und das war's, ne?
Ich meine, ja.
Wohl über das Gespräch von Daphne und Eloise können wir bestimmt viel sagen.
Mhm.
Ja, wir sind wieder zurück und diesmal wechseln wir. Nein, warte. Wir wechseln in das Schlafzimmer von Marina Thompson. Also wir sind bei den Featheringtons und Marina sitzt da und schreibt gerade einen Brief. Als die O'Brien der Featheringtons reinkommt und sie dabei erwischt, Marina versteckt schnell ihren Brief.
Mhm.
Und dann fragt sie die Bedienstete, die ihr eben ihr Essen hinstellt, ob sie denn jetzt für immer hier festgehalten wird, weil das kann ja Porsche unmöglich wollen.
Mhm.
Ja. Und dann sagt die Bedienstete einfach nur sehr scharfzüngig, wie Mona eben so schön sagte, ja, sie sind wohl selber dafür verantwortlich, dass sie hier festgehalten werden, ne? Also,
hätten sie wohl in der Vergangenheit eine schlauere Entscheidung treffen sollen.
Ja, genau. Und dann geht sie eben raus und Marina sitzt da und schaut einfach nur bedrückt in den Spiegel. Ja, und dann wechseln wir die Szene. Und zwar sind wir wieder bei den Bridgertons.
Mhm.
Und wir bekommen dann das Gespräch von Eloise und Daphne mit, weil Eloise kommt gerade rein, Daphne macht sich gerade für den Ball fertig.
Ja.
Und Eloise kommt eben sehr zögerlich rein. Und Daphne bemerkt sie dann auch und fragt, ja, Eloise, ist alles in Ordnung? Möchtest du irgendwie was sagen, ne? Wollen wir über irgendwas reden? Und sie sagt, ja, nee, also, ja, doch, eigentlich schon, ne? Und dann sagt sie, also, ich bin sehr froh für dich, dass dieses Burbrook-Business jetzt durch ist. Und naja, ich würde da gerne noch über was anderes mit dir reden, ne? Also so, wie fühlst du dich denn so mit der ganzen Sache? Also hast du nicht auch furchtbare Angst vor dieser ganzen Geschichte mit Hochzeit und Kinderkriegen und dies, das? Also, ne, wie ist denn das für dich? Weil das kann doch unmöglich dir nicht auch total Angst machen. Und man merkt richtig, wie Eloise wirklich, ja, die zittert schon fast. Die hat wirklich Schiss auch vor diesem Gespräch,
ja,
vor der ganzen Sache. Und dann erzählt sie eben, dass sie sich sehr, sehr gut noch daran erinnert, wie damals die Mutter schwanger war mit Gregory und Hyacinth und wie die beiden zur Welt gekommen sind. Und dass diese Nacht eben sehr traumatisch für Eloise war, weil sie sich eben teilweise heute noch richtig realistisch an die Schreie und an das Leiden der Mutter erinnert. Und
sie das sogar in ihren Träumen verfolgt. Mhm. Also sie sagt eben auch mit, ja, ich kann mich dran erinnern, du wolltest mich mit deinem Gesang ablenken. Aber irgendwie habe ich halt einfach Angst davor und frage mich, warum du diese Angst nicht haben kannst. Weil Daphne bleibt halt in ihrer Rolle. Also sie ist die vorbildliche älteste Tochter und sagt ja natürlich, wäre es für mich a great joy, eine Familie zu gründen. Und Daphne lenkt dann aber ein und gibt eben auch zu, setzt sich auch zu Eloise und sagt, natürlich kann ich mich an diese Nacht erinnern, dass das für Mama auch eine wirklich furchtbare Nacht war.
Ja.
Aber überleg mal, was dabei herausgekommen ist. Jetzt haben wir Gregory und Hyacinth und damit auch eine Menge Glück wieder ins Haus bekommen und dann wird sich das quasi schon regeln und Eloise kann das aber nicht so richtig glauben und sagt dann eben auch zu Daphne, ja, wenn ich jetzt nur glauben könnte, was du mir da erzählst, dann würde ich mich jetzt auch wirklich für dich freuen.
Ja, genau, aber wie kannst du quasi die ganze Zeit diese Charade aufrechterhalten, weil ganz ehrlich, wir hätten damals Mutter fast verloren, so kurz nachdem wir unseren Vater verloren haben, ne? Also richtig krass, aber sie geht dann auch und ihr hilft es dann halt auch nur wenig, dass Daphne eben sagt, ja, irgendwo gibt's halt Licht am Ende des Tunnels sozusagen.
Ja,
ne? Also,
das stimmt.
Ja, klingt halt irgendwie gerade. Also ich finde es schön, dass sie dieses schwesterliche Gespräch haben und dass Eloise sich anscheinend da auch ihrer Schwester anvertraut so ein bisschen.
Mhm.
Gleichzeitig merkt man halt auch, dass sie da so, ja, fast auf taube Ohren stößt. Also halb, ne?
Mhm.
Ja. Naja.
Ja, ist natürlich auch für Eloise eine beschissene Situation, sind wir ehrlich. Weil wenn Daphne erstmal verheiratet ist und ihren eigenen Haushalt führt, dann ist sie weg und Eloise ist danach die Älteste.
Ja.
Das heißt, ihr ist ja klar, sobald Daphne ihre Rolle erfüllt hat und das Haus verlässt, dann ist sie direkt die Nächste in der Reihe.
Ja.
Ihr steht es dann bevor und eigentlich würde sie ja ganz gerne daran arbeiten, zumindest wenn man sich an das Gespräch zwischen ihr und Benedict erinnert. Sie würde für sich ja eigentlich ganz gern einen ganz anderen Weg wählen und ihr läuft ja auch ein bisschen die Zeit davon, um das ein bisschen zu organisieren, selbst wenn sie es wollte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber das bleibt zwischen den beiden gerade so ein bisschen.
Genau. Dann wechseln wir die Szene auf den Ball, für den sich Daphne eben vorbereitet hat. Und dort kommen sie eben auch an. Der Duke of Hastings ist auch da. Der erscheint wieder mit Lady Danbury da. Und die beiden, ja, unterhalten sich dann auch. Also er und Daphne.
Mhm.
Sie unterhalten sich eben über die Zukunft. Und was jetzt alles so anstehen muss, sie müssen jetzt noch verliebter wirken, es muss alles noch viel extremer sein. Ihre ganze Charade muss jetzt also wirklich Leute anziehen, damit Daphne endlich jemanden sichern kann.
Genau.
Und ja, Lady Danbury und Violet unterhalten sich kurz, ne, und finden, dass die beiden einfach wunderbar zusammen aussehen, ja, und ein ganz tolles Paar sind. Daphne und Simon tanzen dann auch miteinander, sehr eng, also sehr, sehr eng. Und sie machen dann quasi so den Schlachtplan noch mal ein bisschen genauer, aber man merkt auch, dass bei Simon da anscheinend so ein bisschen mehr jetzt im Spiel ist.
Bei,
ne,
Daphne aber auch. Also die Sache ist halt, während die beiden sich unterhalten und Daphne sozusagen ihre Conditions vorlegt und sagt eben, ja, es muss jetzt noch überzeugender sein, wir müssen uns jetzt noch häufiger in der Gesellschaft zeigen, lenkt ja Simon auch relativ schnell ein und sagt dann eben, ja, na gut, dann tun wir das, aber unter einer Bedingung. Mhm. Und Daphne will eigentlich schon einschalten, dann sagt er, nenn mich Simon.
Ja.
Wenn wir das wirklich jetzt vertiefen, präsentieren müssen, dann sollten wir auch intimer so in dem Sinne miteinander sein. Also nennst du mich jetzt bitte bei meinem Vornamen.
Mhm.
Und Daphne lenkt dann auch ein und nennt ihn eben auch direkt Simon. Man hat aber eben auch das Gefühl, dass schon bei Daphne so ein bisschen was passiert. Ganz unterschwellig aber nur, weil es gibt dann einfach wieder so ein kleines spitzes Wortgefecht. Die beiden schenken sich ja gerne gegenseitig einen ein. Sie trennen sich voneinander.
Nee, er nennt sie erst auch noch Daphne, ne? Weil sie sagt dann, du musst mich dann aber auch so nennen.
Ja.
Macht er dann auch. Und dann sieht man nämlich, wie seine Hand so ein bisschen ihren Rücken hochwandert.
Oh, das habe ich verpasst. Was,
ja.
Ich war zu sehr davon abgelenkt, dass mir aufgefallen ist, dass Daphne als einzige Frau dort keine Tanzkarte
mehr
hat.
Stimmt, du hast nur die ganze Zeit diese Tanzkarte gesucht.
Ja, ohne Scheiß, ey. Wenn du dann, ich habe dann auch überhaupt nicht mehr zugehört. Ich denke so, wo ist diese Tanzkarte? Wo? Sie ist nicht da.
Ich habe sie nicht gesehen. Ist sie runtergefallen?
Und ich so, komm, Isa, sie ist nicht da.
Und sie hatte recht. Sie war wirklich nicht an Daphnes Arm. Ja.
Ja. Sie hat ja jetzt Besseres zu tun. Es gibt nur noch diesen einen Tanzpartner. Aber nein, gibt es nicht. Denn als die beiden sich voneinander lösen, wird Daphne auch direkt wieder zum Tanz aufgefordert.
Mhm.
Und Simon steht dann so ein bisschen bedröppelt am Rand.
Mhm.
Und Lady Danbury sagt dann eben auch, er hätte eigentlich mit Miss Bridgerton ein ziemlich gutes Match gemacht.
Mhm.
Was denn jetzt eigentlich mit ihm sei, ob jetzt irgendetwas nicht stimme. Und er guckt Daphne so ein bisschen verträumt an und sagt, nee, nee, es ist nichts. Und man merkt, ja, fuck, irgendwie, vielleicht ist da
doch was.
Vielleicht passiert da gerade was.
Ja.
Vielleicht ein bisschen Herzklopfen und ein bisschen nervös.
Ja, aber er sagt eben, also sie fragt ihn ja, was hält dich denn noch auf, ne? Oder was ist denn? Und dann sagt er, es ist nichts, ne? Also er sagt halt wirklich so, man merkt, da ist irgendwas im Hintergrund, was ihn schon noch davon abhält. Und was das ist, das erfahren wir jetzt auch gleich.
Genau, denn wir wechseln wieder die Szene in die Vergangenheit. Sieht man im ersten Moment nicht, weil cooles Stilmittel. Bei den Erinnerungsszenen, die wirklich weit in der Vergangenheit liegen, wo Simon noch klein war, ist die Lichtstimmung immer so ein bisschen weiß-bläulich.
Mhm.
Bisschen wie in dem ersten Harry-Potter-Film, ehrlich gesagt. Da ist auch alles so weiß-bläulich.
Ja, beziehungsweise so blau-orange, oder?
Genau, aber
blau-gelb, blau-orange. Ja.
Aber hier haben wir keine gelben Noten. Nur jetzt haben wir halt in der Vergangenheitsszene eine ganz normale Farbwelt, weil Simon da erwachsen ist.
Genau.
Sein Vater liegt auf dem Sterbebett. Und Simon kommt rein und auf einmal schlägt der Duke einen völlig anderen Ton Simon gegenüber ab, sagt, mein Sohn, du bist zurückgekehrt, um deinen rechtmäßigen Platz einzunehmen. Meine Brust schwillt über vor Stolz und ich kann mich sozusagen beruhigt von dieser Welt verabschieden, in dem Wissen, dass der Name Hastings fortgeführt wird.
Simba, du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Erinnere dich, Simba, erinnere dich.
Simon, du hast mich vergessen.
Und somit auch dich. Hör auf dein Herz, Simon.
Du bist zu etwas anderem bestimmt. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Nein, das kann ich nicht. Bitte, verlass
mich
nicht.
Vater, Nein, okay, das sagen. Nein, das macht er nicht. Ganz im Gegenteil, er ist sogar ziemlich arschig zu seinem Vater, was ich auch total verstehen kann.
Mega.
Absolut mit Recht. Er ist nämlich, geht zu ihm hin und sagt ihm dann, ja, weißt du was, du brauchst jetzt hier gar nicht so ankommen, ne? Ich werde niemals heiraten und ich werde niemals einen Erben zeugen und mein mit mir wird der Name Hastings sterben.
Das finde ich im Übrigen auch so krass, wie er das macht. Denn er sagt, das wird der erste und einzige Schwur sein, den ich jemals ausspreche.
Mhm.
Und nachdem er das noch gesagt hat, merkt man eben, dass dem Vater so langsam aber sicher die Luft wegbleibt.
Mhm.
Und dann schenkt Simon ihm nochmal zusätzlich einen ein und sagt die ganze Zeit, speak, Father, speak.
Mhm.
So, also ne, sprich doch endlich, du Monster, oder war ich etwa nicht deutlich genug für dich?
Ja.
Also so richtig. Also man merkt, das, was ihm mit 4 Jahren passiert ist, das
saß. Das holt er jetzt nochmal richtig raus.
Tief.
Ja. Jo. Ja, kann ich aber auch verstehen. Ganz ehrlich, zu Recht.
Ja,
zu
absolut.
Recht. Also, ja.
Ja, und mit dem Ableben des Vaters endet auch diese Folge.
Genau. Wir sind jetzt im Abspann und der Abspann war verdammt lang, was uns ein bisschen überrascht hat. Deswegen ist die Folge auch ein bisschen kürzer.
Ja, voll.
Aber ja, also eigentlich eine coole Folge, die wahnsinnig viel Aufschluss gegeben hat. Mhm. Ne? Ganz schön viel Background-Wissen.
Voll.
Finde ich ziemlich krass. Also hat mich auch gefreut, jetzt so ein bisschen was zu erfahren. Wir haben was über Lady Danbury erfahren, wir haben was über Simon erfahren, wir haben was über ein bisschen Eloise Motivation und auch ihre Ängste erfahren. Finde ich irgendwie ganz cool. Ist ganz spannend. Ja. Genau, und wir haben festgestellt, wie der Gossip so funktioniert in der Society, nicht wahr?
Oh, die geilste Szene in dieser ganzen Folge, muss ich sagen.
Ja.
Mit diesem Gossip, mit
das war geil,
We Shall Talk.
Genau. Aber wir müssen natürlich auch noch ein bisschen talken, ein bisschen reden. Und zwar müssen wir uns noch bedanken bei unseren herzallerliebsten Downton-Mäzäninnen. Und zwar unseren Steady-UnterstützerInnen, die da sind Lady Emlyn, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbernock, Stormy Girl, Lady Rockula, Andreas und Sovereign Lovelace of Evernight.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und dass ihr den Podcast für uns noch ein kleines bisschen besser macht.
Ja, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für die tollen Bestellungen, die jetzt gerade in unserem Merch-Shop wieder gemacht wurden. Also das freut uns mega doll, dass euch da anscheinend die Produkte auch so gut gefallen. Demnächst werde ich wahrscheinlich noch ein paar mehr reinstellen. Ich habe nämlich eben gesehen, oder eben vor ein paar Tagen gesehen, dass es da noch ein paar mehr Neuerungen gibt. Es gibt jetzt nämlich sowas wie so einen Kulturbeutel und so.
Cool.
Fand ich schon ziemlich cool. Und dann haben wir ein Paket bekommen,
ja,
nicht wahr? Wir haben nämlich ein wirklich zuckersüßes Paketchen bekommen von Lady Melody. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat uns sehr gerührt.
Ja, voll
und
süß.
Und da war ein handgeschriebener Brief mit bei. Und es ist wirklich, wirklich zuckersüß. Also vielen, vielen Dank. Wir freuen uns richtig, richtig doll darüber. Das ist total lieb von dir. Und liebe Weihnachtsgrüße natürlich auch zurück.
Ja. Wenn, jetzt muss natürlich die Abmod wieder wie gewohnt folgen. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, könnt ihr das auch über Steady tun, auch indem ihr fleißig im Merch-Shop einkauft.
Aber vor allen Dingen könnt ihr uns auch ganz doll damit unterstützen, indem ihr uns bei Instagram folgt, indem ihr auf unseren Discord-Server kommt oder indem ihr uns bei Spotify und Apple und so weiter gute Bewertungen hinterlasst, weil das ist nämlich auch super wichtig für uns.
Ja.
Genau. Ansonsten spread the word, ne, wie man das so tut.
Mhm.
Wir reden natürlich, so wie wir alle das tun. Wir gossipen und gossipt gerne über unseren Podcast, dass es den gibt, nicht wahr?
Denn unserer Wenigkeit, den Podcast-AufnehmerInnen, wird es zu Ohren kommen für ihre Society Papers, ob ihr das gemacht habt oder nicht.
Ja, in der Tat. Wir werden davon erfahren. Genau, die Analytics werden es zeigen.
Daher, die Lady Whistlemores freuen sich wieder auf euch und mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann.
Bye.